Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße Sie zu unserer Episode 16 von Vogelstimmen, unserem Podcast-Format des Vögelmagazins. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin. Und jetzt möchte ich Ihnen zu Anfang einmal unser neuestes Heft vorstellen. Dort finden Sie eine tolle Fotostrecke über Felsenküstenbrüter. Einen spannenden Artikel zum Wachtelkönig, Bestimmungsübungen zu weißen Reihern und unseren zweiten Teil unseres Ammann-Spezials, wo Sie den Ortolan, die Rohr, die Schnee- und die Spornammer finden. Sie finden einen spannenden Artikel über Entsalzungsorgane bei Vögeln und unseren ersten Teil einer Artikelserie über Grönland. Und wie immer finden Sie auch ein heimisches Beobachtungsgebiet. Dieses Mal soll es um den Kohlplattenschlag in der Nähe von Karlsruhe gehen. Und dazu begrüße ich den Autoren Herrn Franz Lechner. Der wird uns hier im Podcast heute ein bisschen mehr erzählen. Bevor wir aber zum Beobachtungsgebiet kommen, möchte ich Sie, Herr Lechner, bitten, etwas über sich selber zu erzählen.
Ja, mein Name ist Franz Lechner, ich bin 68 Jahre alt, bin Diplombiologe, arbeite aber schon seit mehr als 30 Jahren als Journalist, als freier Journalist. Gelegentlich mache ich noch Kartierungen fürs Regierungspräsidium, aber ja, relativ selten. Hauptsächlich arbeite ich als Naturfotograf und als Journalist und habe ja veröffentlicht, vor allem in der regionalen Tageszeitung, aber auch ja eben der Rheinischen Post, in verschiedenen Tageszeitungen und auch in verschiedenen Naturmagazinen hatte ich schon Veröffentlichungen. Ja, genau. Ja, das war's. Mehr wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen sollte.
Mehr meinen Sie, gibt es über Sie nicht zu erzählen? Das glaube ich nicht. Sie haben auf jeden Fall selbst viel zu erzählen über den Kohlplattenschlag, nämlich das Beobachtungsgebiet, um das wir uns heute drehen werden. Wo liegt denn der Kohlplattenschlag und was ist so besonders daran, dass Sie darüber für uns einen Artikel geschrieben haben?
Der Kohlplattenschlag liegt im nördlichen Landkreis Karlsruhe, also nördlich von Karlsruhe in der Rheinebene, zwischen den Gemeinden Graben-Neudorf und Studensee-Spöck, ist relativ ist nicht ganz einfach zu erreichen, weil es da keine ausgeschilderte Straße dorthin gibt. Es gibt die Verbindungsstraße zwischen Graben und Spöck. Der Kiesegger-Weg heißt der. Das ist aber eigentlich ein geteerter Feldweg, aber der ist frei für den Verkehr. Bloß ist da keine offizielle Ausschilderung. Und genau da liegt das Gebiet, der See im Hartwald, ein besonderes Waldgebiet, Sandboden, viele Kiefern. Siegmäger gibt es dort zum Teil noch. Und da, genau da zwischendrin, liegt der Kohlplattenschlag. Und ja, das Besondere an dem Gebiet ist, dass er von Anfang an, also da in der Rheinebene gibt es ja viele Baggerseen, Kiesgruben, weil ja in den Nachkriegsjahren ein erhöhter Bedarf war für Baustoffe und da wurden überall Baggerseen oder Kiesgruben angelegt. Und jeder Ort hier in der Gegend hat ein oder zwei Baggerseen. Da wurde eben überall Sand und Kies gewonnen, wird teilweise jetzt noch gewonnen, teilweise sind es inzwischen aber auch schon stillgelegt. Alle diese Kieswerke sind mehr oder weniger heute Freizeitparadiese. Da finden sie Taucher, da finden sie Angler, da finden sie Segler, da finden sie eine Menge Badegäste. Bis 100 Kilometer weit weg kommen die Leute teilweise im Sommer, um an diesen Kiesseen baden zu gehen. Ein einziger hat man von vornherein für den Naturschutz festgelegt. Das heißt, der damalige Betreiber oder der beantragt hat, dieses Gebiet als Kiesgrube freizulegen, ausgraben zu dürfen, hat es die Erlaubnis nur mit der Voraussetzung bekommen, dass er nur eine bestimmte Zeit die Genehmigung hat und nach, wenn diese Genehmigung abläuft, den See naturschutzgerecht herrichten muss, also Naturschutzmaßnahmen, Landschaftsschutzmaßnahmen durchführen muss. Und gleichzeitig hat man, weil man aus Erfahrung weiß, hier in der Gegend kann man keinen See, wenn man da Schilder hinstellt und sagt, Baden verboten, da kümmert sich kein Mensch drum. Also hat man eben von Anfang an eingezäunt. Das ganze Gebiet, das ist nicht nur ein See, sondern auch noch zu ein Teil davon ist auch Waldgebiet, vom Hartwald, wurde von Anfang an eingezäunt, sodass der See oder das Naturschutzgebiet seit 30, 40 Jahren praktisch nahezu frei ist von menschlichem Einfluss. Und das ist schon was ganz Besonderes dran. Ja, das hat man hier schon schweinbreit nicht mehr.
Also das ist tatsächlich besonders, insbesondere wenn schon zur Betreiberzeit vor vielen, vielen Jahrzehnten festgelegt wurde, dass diese Kiesgrube oder dieses Abbaugebiet nur eine gewisse Zeit lang betrieben werden darf und hinterher tatsächlich wieder renaturiert werden muss. Also das erstaunt mich und das finde ich ganz besonders, weil man ja eigentlich das erst so aus der neueren Zeit kennt, dass man sich ernsthafte Gedanken darüber gemacht hat oder macht, was man später mit solchen Gebieten anfängt.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der damaligen Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege zu verdanken, die hier im Landkreis Karlsruhe zuständig war. Die ist heute, wurde dann aufgelöst, ist heute Teil des Regierungspräsidiums, heißt heute Referat Naturschutz, ist eine Behörde innerhalb des Regierungspräsidiums. Damals war das Ding, dieses Amt aber noch selbstständig und damals hat das ganze Amt auch eine Frau Nittel geleitet. Das war eine sehr fähige Biologin, die dann später ins Bundesumweltamt gegangen ist. Aber damals waren auch sehr engagierte Biologen, sehr engagierte Naturschützer dort tätig. Soweit ich mich erinnere, ist da ein Herr Frey, Ernst Frey, war da mehr oder weniger von Anfang an der Ideengeber oder dahinterher, weil es war damals schon absehbar, dass die Amphibien, und der Herr Frey war ein Amphibienfachmann oder ist ein Amphibienfachmann, bei uns in der Gegend stark im Zurückgehen sind, dass viele Feuchtgebiete verschwinden. Und da hat man halt von Anfang an, auch wegen der vielen Amphibien, gedacht, wenigstens einer von den vielleicht, ich sag mal 40, 50 Seen, die es vielleicht hier im Landkreis gibt, Baggerseen, ehemaligen Kiesgruben, wenigstens ein einziger davon für den Naturschutz abzusperren, freizuhalten. Und ja, das war eine sehr gute, revolutionär ist vielleicht übertrieben, aber eine besondere Idee. Und damals waren auch sehr engagierte, und der Herr Frey war ein sehr engagierter Naturschützer. Und das hat man halt durchgesetzt und hat diesem Kieswerksbetreiber, der wollte natürlich Sand abbauen und war halt froh darum, dass er, ich glaube 1974 hat er die Genehmigung bekommen. Der musste übrigens den See erst ausgraben. Ne? Da war vorher kein See, da war Wald. Der musste den Wald abholzen und musste dann den praktisch aus, der hat dann Sand abgegraben und dadurch hat sich dann eben durch den Grundwasserspiegel, hat sich die Fläche mit Wasser gefüllt und musste bereits 1994, also 20 Jahre später, musste er das Gebiet dann verlassen und hat aber vorher umfangreiche Rekultivierungsmaßnahmen oder überhaupt eine Rekultivierung ist vielleicht missverständlich, weil vorher war ja Wald und kein See. Er hat das ganze Gebiet im Sinne des Naturschutzes so gestaltet, dass es eben für verschiedene Tiergruppen einen Lebensraum geboten hat. Also nicht nur für Vögel, sondern auch für Amphibien. Für Wildbienen hat man damals Trockenböschungen angelegt, sondern verschiedene Trockenböschungen. Und ja, auch für den Fischbestand. Da gibt es in dem See gibt es sehr selten oder relativ seltene Fischarten, die man in den normalen Kiesgruben nicht mehr findet. Bitterling, Schlammpeitz, alles Mögliche. Und das hat man von Anfang an, musste der Betreiber das Ganze so gestalten, dass es eben für mehrere verschiedene Tiergruppen oder Tierordnungen zu einem Lebensraum werden konnte. Und das macht das Gebiet eben so wertvoll heute.
Das ist natürlich auch sinnvoll, weil die aufmerksamen Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer natürlich wissen, dass man nicht einzelne Tiergruppen sinnvoll schützen kann, sondern dass die gesamte Natur aus einem Nahrungsnetzwerk und vielfältig verflochtenen Beziehungen besteht und man deswegen am besten ganze Lebensräume und Biotope schützt, erhält und renaturiert und sich nicht nur auf einzelne Arten konzentriert. Jetzt haben Sie erwähnt, dass das Gebiet ganz abgeschirmt ist. Wie ist denn das abgeschirmt? Also kann da gar keiner rein? Betritt das niemals irgendjemand?
Doch, schon. Also es gibt eine Naturschutzgruppe, also eine ungewöhnliche Naturschutzgruppe, weil Knatschko heißt die, deren einzige Aufgabe und ja, Ziel und Zweck ist es, sich um den Kohlbärtenschlag zu kümmern, wobei ihre Möglichkeiten begrenzt sind. Da ist natürlich das Regierungspräsidium, das Referat Naturschutz, zuständig für besondere Schutzmaßnahmen oder Umbaumaßnahmen. Aber diese Gruppe, der Vorsitzende ist der Bürgermeister von Grabenneudorf und die Mitglieder, Vorstandsmitglieder, die haben Schlüssel für das Eingangstor und die tun auch zwei- oder dreimal im Jahr, ich glaube zweimal, eine große Pflegeaktion veranstalten, was auch was relativ Ungewöhnliches ist, weil da kommen wirklich aus der ganzen Gegend Leute zusammen, um dort Goldrute, also Neophyten oder auch überhaupt, die haben dort viele Rohböden als Brutflächen für Kiebitz und Flussuferläufer, die müssen ja freigehalten werden, da darf keine Vegetation entstehen. Das heißt, die müssen regelmäßig ein-, zweimal im Jahr abgemäht werden, Spätjahr und im Frühjahr, sodass die kahle Böden erhalten bleiben. Und das machen, da wird jedes Jahr zweimal im Jahr ein großer Pflegetag veranstaltet. Da machen dann solche Leute mit wie behinderte Gruppe von Lebenshilfe, Leute, die eben körperlich oder geistig behindert sind, die tun dort mitarbeiten mit Begeisterung. Und da gibt es auch eine Gruppe, die sich speziell aus Grabenneudorf, die sich speziell um Menschen kümmert, die in Deutschland, nach Deutschland eingewandert sind oder Asylantrag gestellt haben und versuchen sie da praktisch, dass sie eine sinnvolle Tätigkeit haben. Oder die helfen da halt auch mit, diese Gruppe, mit dann vielen Leuten aus allen Herren Ländern, die da mithelfen. Ansonsten ist das Ding eingezäunt, durchgehend. So ein Zaun ist natürlich nichts, was ist kein Elektrozaun. Also man kann ihn schon überwinden. Und er wird auch vielfach überwunden von Wildtiere. Also das Gebiet ist auch insofern was Besonderes, als dass er da drin die Jagd ruht und das Mägenrehe, Wildschweine, Füchse, die unten mägen das. Das heißt, da drin hat es auch eine relativ hohe Wilddichte. Man kann relativ häufig tagsüber Rehe oder Wildschweine beobachten. Auch ein Fuchsbau befindet sich da drin in dem Gebiet. Die kennen sie ja, oder die graben sie halt unten durch den Zaun oder graben, drücken den Zaun halt hoch und krabbeln unten durch. Das heißt, das ganze Gebiet herum sind bestimmt, was weiß ich, 20 Stellen, wo man sieht, dass Wild rein und raus geht. Und natürlich, das jetzt immer wieder, weil es ist ja Wald außenrum, dass mal Schäden entstehen durch herabstürzende Äste oder Bäume. Und bis die dann repariert werden, ist da oft auch ein Zugang möglich. Da kommt es natürlich auch immer mal wieder vor, dass sich Leute illegal da reinschleichen und haben vielleicht auch Naturfotografen, weiß ich jetzt nicht, aber sind bestimmt auch welche dabei. Und vielleicht auch wahrscheinlich welche in der Abenddämmerung, Leute, die baden. Aber das sind große Ausnahmen, das ist nicht die Regel, weil es halt strikt verboten ist. Eine Sache kam mal vor, das hat mir ein Vorstandsmitglied erzählt, vor Jahren hat man da drin sogar eine Marihuana-Plantage entdeckt. Das heißt, hat irgendein Mensch hat das, diese Abgeschiedenheit und die Tatsache, dass da so gut wie nie jemand reinkommt, genutzt, um sich da heimlich ein paar Marihuana-Pflanzen anzubauen. Aber ja, das war so eine Randepisode. Das ist nicht der Normalfall, sag ich mal. Also insgesamt ist das Gebiet schon, also ich bin da öfters mal dort gewesen natürlich, manchen Jahren sogar relativ oft. Und ich habe noch nie jemanden da drin gesehen. Wobei, das Gebiet ist so groß, wenn man sich auskennt, kann man sich da drin natürlich auch rumschleichen, ohne dass man von den Beobachtenden unbedingt ausgesehen wird. Aber es kommt selten vor, dass sich da jemand reinschleicht.
Also für die Normalbevölkerung und für uns Vogelbeobachter gibt es da keinen Zugang. Man kann aber trotzdem offenbar in das Gebiet reinsehen. Ich habe schon mal das Wort Beobachtungshütte gerade rausgehört. Das ist auch von da aus, wo Sie Ihre Beobachtungen vornehmen, von den Beobachtungshütten aus?
Ja, überwiegend, ja. Ich war zwar auch schon ein paar Mal drin, aber das war dann mehr, um einen Bericht zu machen über die Pflegetage für die Tageszeitung bei uns in der Gegend.
Also Sie haben sich nicht illegal reingeschlichen?
Nein, nicht illegal. Ich war unerfüllt. Ich habe nur die Pflegende fotografiert, die Leute bei der Arbeit. Da war keine Gelegenheit, Tiere zu fotografieren. Wenn viele Leute unterwegs sind, müssen sie ja mit viele. Da kann man schlecht irgendwas an Tieren fotografieren. Ich würde vielleicht, weil ich die Leute ja immer den einen oder anderen kenne, wenn ich fragen würde, auch die Genehmigung bekommen. Aber man kann eigentlich auch ganz gut von den drei Beobachtungshütten aus fotografieren. Und ich bin ja nicht nur dort unterwegs, ich bin an verschiedenen Stellen unterwegs. Deswegen war mir das jetzt nie so wichtig, da eine Sonderrecht zu kriegen oder überhaupt nachzufragen. Aber die drei Beobachtungshütten sind eigentlich relativ gut positioniert. Das heißt, an allen drei Beobachtungshütten sind relativ reizvolle Lebensräume direkt von der Hütte aus zu beobachten. Zum Beispiel eben Inseln, kleine Inseln. Ich bei der einen, direkt vor der Hütte, kann man eine kleine Rohbodeninsel beobachten, wo regelmäßig Kiebitz, das habe ich schon wieder das Problem, den Flussregenpfeifer, vorhin habe ich Flussuferläufer gesagt, das war natürlich Quatsch, der Flussregenpfeifer beobachten kann, der dort brütet. Flussuferläufer sind zwar auch zu sehen, aber die sind eben während des Vogelzugs regelmäßig da, kann man sie beobachten, aber brüten tun die meines Wissens dort nicht. Das kann man eben von den Hütten aus ganz gut beobachten. Ihr habt da schon tolle Sachen gesehen. Wenn man da sitzt, man hat manchmal das Glück, man ist allein, an einem heißen Sommertag, und dann sieht man plötzlich, wie aus dem Wald vier Wildschweine, eine Bache mit drei Überläufer rauskommt, sich ins Wasser stürzt und durch den See durchschwimmt, um auf eine große, bewaldete Insel, die inmitten des Sees ist, dort wieder ans Ufer geht, vermutlich hier einstand, weil dort kommt ja nie irgendein Jäger oder sonst irgendjemand so nahe. Also ein völlig schön geschütztes Gebiet und ja, so vier Wildschweine durch den See schwimmen sehen. Ja, auch nicht alle Tage. Oder eben die Flussregenpfeifer, die man um die Kiebitze, die kann man da alle relativ gut beobachten und fotografieren während der Brut. Die sind das gewohnt, die sind die Beobachtungshütten, die fühlen sich damit gestört. Also man stört die dann auch nicht bei der Brut. Ja, da gibt es schon viele schöne Sachen, die man auch von den Beobachtungshütten aus beobachten kann.
Sind die Beobachtungshütten denn leicht zu finden? Wir haben ja schon den kleinen Geheimtipp ganz zu Anfang gehört, wie man überhaupt das Gebiet erreicht, da das nicht ausgeschildert ist. Und die Beobachtungshütten, sind die auch schwer zu finden?
Die sind eigentlich leicht zu finden, weil, also wenn man den See mal gefunden hat, man fährt dann, ich sage es mal, einen Weg von der Gemeinde Spöck, dann ziemlich am Ende durchs Gewerbegebiet, und da geht es hin aus dem geteerten Feldweg raus. Braucht man wahrscheinlich ein Smartphone mit einer App, wo einem das anzeigt, aber es müsste eigentlich, oder auch eine Karte, der Kiesegger Weg ist schon eingetragen. Dann fährt man den Weg, dann fährt man erstmal an einem anderen Baggersee vorbei. Linker Seite, der ist zum, das ist ein Badesee, also da ist Badebetrieb, ein Angelbetrieb, da braucht man sich nicht aufhalten, wenn man nicht gerade baden will. Die beobachten, gibt es am Winter auch das eine oder andere, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Dann fährt man daran vorbei, fährt lang über Felder, links und rechts nur Felder, und dann fängt der Wald an. Und da, wo der Wald anfängt, genau da, vor dem Wald, biegt man links ab, und dann kann man, da ist so eine kleine Parkbucht, wo man sein Auto abstellen kann. Und von da aus läuft man dann einfach den Weg weiter. Da läuft man praktisch von Anfang an am Zaun entlang und hält sich immer am Zaun, läuft immer am Zaun entlang und kommt dann automatisch an die drei verschiedenen Beobachtungsplattformen. Auf jeder Seite des Sees, auf einer Seite, da wo man das Auto hinstellt, ist der Haupteingang, der halt ein großes Tor, der natürlich abgeschlossen ist. Aber wenn man dann eben da entlangläuft, kommt nach, ich schätze einfach mal, ich bin nicht gut im Schätzen, aber höchstens 500 Meter kommt die erste Beobachtungshütte. Das ist eine große Plattform, also nicht, das kann man ja nicht übersehen. Da passen lässig 6, 7, 8 Leute rein. Und dann läuft man den Zaun entlang immer weiter, bis der Zaun über aufhört. Und dann nach rechts biegt man ab am Zaun entlang. Und dann dauert es vielleicht nochmal ein paar hundert Meter. Und dann kommt die nächste Beobachtungshütte. Die dritte ist ein bisschen schwieriger, weil der Weg geht dann nämlich direkt am Zaun entlang, weil er auf der, jetzt müssen wir mal gucken, in der Himmelsrichtung haben wir es auch nicht so arg. Das müsste Richtung Osten, die östliche Seite sein. Da ist ja ungefähr die östliche Seite. Nordöstlich wahrscheinlich. Okay, und da muss man dann, aber da sieht man auch, da läuft man dann noch einen breiten Weg durch den Wald. Und stoßt dann aber früher irgendwann wieder auf einen Pfad, der dann direkt durch den Wald, durch die Bäume durch, ein schmaler Pfad, vielleicht 100 Meter, und der führt dann direkt auf die dritte Beobachtungsplattform. Und vor allen drei Plattformen gibt es eben diese Rohbodenflächen. Auf der einen Plattform habe ich oft einen Fuchs gesehen, weil er dort in der Gegend seinen Bau hat, natürlich viele Gänse. Und da gibt es auch so einen Bereich, so ein extra angelegter, ja, wie nennt man das, ein schmaler Bereich, ausgebaggert, da ist eine Art kleiner Fluss oder so, ein kleiner schmaler Wasserbereich, damit da auch so eine Durchströmung, eine gewisse Durchströmung am See, Wasserdurchströmung, hat man versucht zu erreichen durch diese schmalen Bereiche, weil das Wasser, weil man da auch von Anfang an darauf geachtet hat, dass das Wasser sehr nährstoffarm ist und damit eben für bestimmte Arten geeignet. Und da kann man überall gut fotografieren eigentlich. Also klar, natürlich innen drin wäre das alles noch viel besser, wenn man da freie Hand hätte, aber man muss ja nicht überall eindringen. Es geht auch anders. Ja.
Ganz genau. Vor allen Dingen wäre es dann wahrscheinlich auch nicht so, wie es jetzt ist. Wie unterscheidet sich denn die Artenzusammensetzung überhaupt zu anderen vergleichbaren Seen in der Umgebung? Also es hat ja einen gewissen Einfluss darauf, auf die Vergesellschaftung verschiedener Arten, wenn man das ganze Gebiet abschirmt. Es gibt keine Jagd, haben Sie gesagt, es gibt keine Angelei, es gibt keine Badegäste. Wild kommt zwar durch den Zaun rein und raus, aber es gibt jetzt auch nicht so einen regen Wildwechsel offensichtlich wie in anderen Gebieten. Die Wilddichte ist aber trotzdem relativ hoch. Was macht dieses Gebiet oder wie unterscheidet sich das Gebiet denn zu den anderen umliegenden?
Kiebitz sind bei uns im Landkreis hier und bei Ihnen im Norden vielleicht anders, ganz allgemein bei uns hier in der Region im Südwesten Baden-Württemberg eine Seltenheit geworden. Brutflächen für Kiebitz, also gerade hier im Landkreis beobachte ich das, die sind in den letzten 40, 50 Jahren praktisch um 90%, um 95% zurückgegangen. Die waren fast verschwunden. Eins der wenigen Brutgebiete, die man hier noch findet, inzwischen hat man noch ein, zwei neue angelegt in den letzten Jahrzehnten, die ist eben da im Kohlplattenschlag. Da brüten jedes Jahr drei, vier Paare mindestens. Genauso in einem Fluss Regenpfeifer, der hat ja auch das Problem, wie Sie wissen, dass er diese Rohbeeren, dass es keine wild fließenden Flüsse mehr gibt. Also dass und dadurch eben diese vorübergehenden, kurzfristig entstehenden Inseln, die mit wenig Vegetation immer nicht mehr zur Verfügung stehen, das Sie hat er dort und da brüten eben auch zwei, drei Paare oft direkt nebeneinander, was oft zu Streitereien führt. Da kann man auch schöne Bilder machen.
Bilder dazu finden Sie übrigens ganz wunderbar in unserem Heft. Wir haben den Artikel mit vielen Bildern von Herrn Lechner bebildert. Also da finden Sie zum Beispiel ein Beispiel für streitende Kiebitze. Oder nicht direkt streitende Kiebitze, aber schauen Sie es einfach an. Sie werden auf jeden Fall schöne Bilder entdecken.
Ja, das haben Sie mich draus gemacht. Was ging? Also das Besondere, genau, ja, genau. Ja, das ist einfach eine sehr, sehr, natürlich bin man in allen Baggerseen hier in der Region, gerade während der Vogelzugzeit, da ist immer alles möglich. Da ist auch schon vorgekommen, dass ein Seeadler einen Altrheinarm unterwegs war, Fischadler sowieso. Aber diese Menge, diese Vielfalt an Wasservögeln, die findet man nirgendwo anders. Auch selbst wenn natürlich im Winter sind die Seen, die Baggerseen relativ ruhig, weil dann kein Badebetrieb ist und auch während der Zugvogelzeit. Aber sie sind halt nicht komplett ruhig. Da gibt es Spaziergänger, da gibt es viele freilaufende Hunde. Das Übliche halt in so einer dicht besiedelten Region, wie das bei uns hier im Landkreis Karlsruhe der Fall ist. Und der ist halt komplett ruhig, menschenfrei, ungestört. Und das führt einfach dazu, dass eine große Vielfalt an Wasservögeln zu beobachten ist. Natürlich nicht alles oder das meiste brütet nicht vor Ort. Also ein Rotschenkel oder ein Grünschenkel brütet auch nicht am Kohlplattenschlag leider. Aber die kommen alle regelmäßig während der Zugvogelzeit, während der Vogelzugzeit im Frühjahr oder im Herbst, kann man wirklich tolle Sachen beobachten. Da waren auch schon Singschwäne da, Bäckersinnen, da war auch der Fischadler natürlich schon da, der Purpurreiher. Da kann man eigentlich mit ein bisschen Glück fast alles beobachten. Was eben, wie sie im Vogel, denn der Zugvögel brauchen Plätze, wo sie rasten können, wo sie Futter in den Energiereserven sich anfressen können, also so wie die Autos Rastplätze brauchen, wenn sie in den Süden kommen wollen, so bauen ja Vögel auch, Zugvögel ja auch Plätze, wo sie sich ausruhen können, ein, zwei nach der Brutzeit und Nahrungsdepots auffüllen können. Und deswegen kann man um die Zeit, März, April und dann halt September, August, September, Oktober, kann man wirklich mit ein bisschen Glück vieles an Vögeln beobachten, die halt auf dem Zug dort eine Zeit lang rasch machen. Was dauerhaft dort ist, sind eben die Kiebitze, die Flussregenpfeife. Dann, was man wirklich dauerhaft beobachten kann, ist eine ungewöhnlich große Anzahl an Gänsen. Also wirklich so ziemlich, also bei uns gibt es ja eigentlich nur Graugänse, zumindest bei uns hier in der Region. Aber dort in dem See, da können sie alles, was jemals aus dem Zoo ausgebrochen ist und inzwischen dabei ist, sich langsam zu etablieren, also Neozoon, kann man dort fast alles beobachten. Mandarinenende, Trauerschwäne war schon da. Streifengänse, Rostgänse, Kanadagänse, Nilgänse, Ormas, viel zu viel leider. Und ja, und dann auch viel, auch was es an Enten gibt, an Entenarten, kann man also die Tafelenten brüten dort, Schnatterenten sind dort regelmäßig zu sehen, ganz viele Kolbenenten sind regelmäßig da. Und während der Zugzeit eigentlich wirklich fast alles, was Knäk, Krickenten, fast alles, was es so an Enten gibt.
Darüber habe ich mich übrigens ganz besonders gefreut in dem Artikel, dass man dort auch Knäkenten beobachten kann. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer, ich bin wieder dabei, wissen, dass ich ein sehr großer Entenfan bin. Das sind ja persönlich meine Lieblingsvögel. Also alles, was sich an Enten und Gänsen hier so tümmelt, gehört meine ganz besondere Aufmerksamkeit und mein Herz. Und insbesondere die Knäkente ist einer meiner Lieblingsentenarten. Deswegen habe ich mich darüber ganz besonders gefreut. Wer sie noch nicht und noch nie beobachten konnte, sollte vielleicht dann mal einen Abstecher in den Kohlplattenschlag machen, sich eine von diesen Beobachtungshütten suchen und vielleicht entdeckt er dann ja mal während der Zugzeit eine Knäkente. Wir haben jetzt gehört, dass man also nicht nur zur Zugzeit, sondern auch zur übrigen Zeit im Jahr viele interessante Beobachtungen machen kann rund um den Kohlplattenschlag. Sie haben ganz eingangs mal erwähnt, dass das Wasser besonders nährstoffarm ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da überhaupt keine weitere Nutzung stattfindet und aufgrund dessen es da zu keinem sehr hohen Nährstoffeintrag kommt. Wahrscheinlich sind die Baggerseen bei Ihnen ja auch besonders tief. Das ist zumindest hier in der Gegend so, dass die sehr tief sind und auch deswegen im Oberflächenwasser weniger Nährstoffe vorhanden sind. Wirkt sich das denn noch besonders aus, dass das da so eine Nährstoffarmut gibt?
Ja, also da muss ich jetzt zitieren, was mir letztens jemand erzählt hat. Da war mal vor kurzem gerade eine Untersuchung, speziell ging es um Armleuchteralgen. Und da ist wohl einen Bestand oder eine Menge an Armleuchteralgen wie sonst in keinem anderen See. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich vermute stark, dass Armleuchteralgen nur in nährstoffarmen Seen gedeihen. Sonst wäre das ja wohl nichts Besonderes. Das war auf jeden Fall, es wurde mir erzählt von jemandem, der als erstaunliche Feststellung, dass nirgendwo weit und breit auch nur annähernd so viele Armleuchteralgen wachsen wie da ein Kohlblattenschlag. Und dann ist halt der Fischbestand. Ich bin kein Angler und ich bin auch kein Fischfachmann, ehrlich gesagt. Aber was man nachlesen kann, ist, dass eben Arten wie der Bitterling, Schlammpeitzger, die auf jeden Fall dort sind. Also sehr viel. Insgesamt scheint, das war jetzt meine subjektive Beobachtung, der Fischreichtum, die Masse, weit geringer als an den normalen Baggerseen, weil die Seen eben der See eben nährstoffärmer ist. Aber dafür ist die Artenzahl wesentlich größer als an den normalen Baggerseen, wo ja die Angelvereine regelmäßig ihre Karpfen und ihre Schleien und was weiß ich, Rotfedern und was weiß ich, was alles aussetzen, damit sie was zum Angeln haben. Also die sorgen ja durch diese künftige Besetzung durch, für einen relativ hohen Fischbestand, während so ein See, der eben wo eben nicht künstlich eingegriffen wird, wo das Wasser nährstoffarm ist, in der Masse weniger Fische hat. Also Karpfen sieht man da kaum mal, Hechte habe ich schon große gesehen, aber dafür halt eine größere Artenvielfalt an Fischen. Und das wiederum, klar, macht sich natürlich auch dann teilweise bei der Vogelbestand bemerkbar. Also habe ich auch im Artikel geschrieben. Mich wundert immer ein bisschen, wenn ich an so einen normalen Baggersee gehe, ich bin in der Nähe von einem aufgewachsen, da waren immer an die drei Haupttaucherpaare auf dem See, Brutpaare. Im Kohlblattenschlag habe ich selten mehr wie eins, vielleicht auch zwei gesehen. Also dieser insgesamt höhere Artenvielfalt, was ja sehr positiv ist für die Natur, sorgt aber nicht automatisch dafür, dass jetzt fischjagende Vögel in größerer Menge vorkommen. Also Kormorane hat es ja bei uns viele. Die sieht man auch natürlich auf dem Kohlblattenschlag, klar. Aber es gibt Seen, wo man sie manchmal so häufiger sieht. Oder auch in den Altrheinarmen sieht man sie häufiger. Also da scheint ein bisschen, oder auch Eisvogel, gibt es, meines Wissens nur ein einziges Paar, was in einem großen See brütet. Bis jetzt zumindest. Jetzt haben sie gerade vor kürzlich einen künstlichen Eisvogelbrutstand hingebaut, die Naturschützer dort. Also insgesamt große Artenvielfalt, auch an Amphibien. Da gibt es noch die Erdkröte sowieso, das ist ja die häufigste, aber auch die Kreuzkröte, die Wechselkröte, die Brauchersand, und weil sie auch viele damals beim Umbau viele kleine Flachwasserbereiche angelegt haben und auch kleine Tümpel am Rand vom See. Da ist ein wichtiges Amphibienleichgebiet für verschiedene Molche, Wechselkröte, Kreuzkröte. Also insgesamt ist die Artenvielfalt zwar größer als in den meisten als in allen anderen Baggerseen. Aber die Masse, speziell bei Fische, ist wahrscheinlich geringer, weil, wie schon gesagt, ich denke mal, die Masse im normalen Baggersee ist halt deswegen so groß, weil die 30 Mitglieder vom Angelverein auch was genügend zum Angeln haben wollen und da für einen hohen Bestand sorgen, der von allein eben auch da nicht vorhanden wäre. Und dann natürlich durch die Badegäste und Sonnencreme und was da alles passiert, Kinder, die halt nicht immer nur warten, bis sie wieder daheim sind, bis sie erkältet werden. Also ich da einfach, die Seen sind ja schon seit Jahrzehnten und oft im Sommer sind die, da ist, was weiß ich, Mittelmeer, Rimini oder sowas in Italien, sieht da fast leer aus. Mhm. Also da sind einfach Unmengen an Leuten im Sommer unterwegs. Mhm. Und das macht natürlich viel Sonnencreme und alles Mögliche, macht halt einen hohen Nährstoffeintrag natürlich. Und dann ist halt beim Kohlblattenschlag so, dass außenrum, naja gut, an einer Seite stoßen auch Äcker ran, aber größtenteils ist Wald außenrum und dadurch ist natürlich auch der Eintrag aus der Landwirtschaft vielleicht geringer als in manchen Baggersee, die im offenen Feld liegen. Und das alles macht sich halt positiv auf die Artenvielfalt bei den Fischen bemerkbar, ja. Nicht unbedingt auf die Masse, aber auf die Artenvielfalt.
Na, die Artenvielfalt ist ja im Prinzip auch eher das Spannende,
ja,
als die Masse einer bestimmten Art und zeugt ja davon, dass es da ein besseres und gesünderes Gleichgewicht gibt als vielleicht in den umliegenden Bereichen. Wir haben jetzt schon über viele verschiedene Arten gesprochen, auch viele spannende Arten. Was war denn Ihr persönliches Highlight am Kohlplattenschlag? Was war denn die tollste Beobachtung, die Sie da in den letzten Jahren gemacht haben?
Eine Milchschwein war was Tolles. Es gibt noch zwei andere Beobachtungen. Das war eine, habe ich auch fotografisch dokumentieren können, weil ich dachte, das glaubt einem schon vielleicht niemand. Da war genau auf dieser eine Insel, die da vor der Beobachtungsplattform liegt, war ein verlassenes, scheinbar verlassenes Nest von Kanadagänsen mit riesigen Eiern, logischerweise. Und dann kam ein Pärchen Mandarinenten aus dem Wasser, die Insel hochgeklettert, über die Insel gelaufen. Und das Weibchen hat plötzlich ganz überrascht gezögert, hat das Nest untersucht und hat sich dann tatsächlich, was ja eigentlich völlig widersinnig ist, auf das Nest mit Kanada-Eiergänsen gesetzt. Ja, das Männchen war leicht irritiert. Ich glaube, das hat ihm irgendwie, man interpretiert ja viel rein, aber ich tue es jetzt einfach mal. Hat so ein bisschen geguckt, als wollte er sagen, das sind nicht die richtigen Kinder, und hat es dann mehr oder weniger auffordert, das Nest wieder zu verlassen. Hat es nicht dann auch verlassen, hat aber vorher richtig versucht, diese großen Eier irgendwo unter ihr Gefieder, unter ihren Körper zusammenzuführen. Wie es halt Vögel machen, wenn sie auf Nächte draufsetzen und die Eier dann unter dem Körper zu versammeln, zu versuchen. Das war einfach sehr interessant. Auch interessant war eine andere Beobachtung, das war mal im Winter. Ein Habicht, im Winter hat es da immer große Gruppen an Blässhühnern, die sich aus allen Richtungen da zusammenkommen und überwintern. Also da hat es also an die 100 Blässhühner oder noch mehr. Die sind dann im großen Schwarm über den See, dann kam ein Habicht und hat sich auf eins der Blässhühner gestürzt, hat es auch bekommen. War aber so, ich sag mal, 200 Meter vielleicht vom Ufer weg, weiß ich jetzt nicht, also ungefähr. Und ich dann mit dem Blässhuhn in den Fängen, flügelschlagend Richtung Ufer geschwommen. Das war schon sehr ungewöhnlich, aber es hat geklappt, es ging irgendwie, da kam das recht gut voran, bis, und das war dann das eigentlich Ungewöhnliche, irgendwie alle Gänse, alle Blässhühner, auch Enten, die in der Umgebung unterwegs waren, haben das irgendwie registriert und sind alle, nicht alle, aber viele davon, sind zu diesem Habicht, der gerade versucht hat, das Blässhuhn rauszubringen, hingeflogen und haben den nicht gerade körperlich attackiert, aber mit Flügelschlägen so weiter so stark in Bedrängnis gebracht, dass er das Blässhuhn losgelassen hat und wirklich völlig erschöpft dann irgendwann am Ufer angekommen ist, weil er durch die Gänse, Kanada-Gänse, Graugänse wohl stark auch ja, in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war und Willen, was weiß ich. Auf jeden Fall haben die regelrecht nicht bekämpft, das wäre zu viel gesagt, die haben sie ja nicht auf ihn gestürzt, aber sie waren ganz nah bei ihm, haben Flügel geschlagen und haben ein riesiges Theater gemacht einfach. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass er dann irgendwann völlig erschöpft am Ufer rauskam, aber ohne Blessuren. Das war auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also es sind einfach so Beobachtungen, wo man wenn man Biologe ist oder wenn man sich dann so auskennt, weiß man ja, es gibt viele Regeln. Also zum Beispiel eine Mandarinente brütet nie mehr auf einer Kanada-Insel. Nicht. Auch ein Haubentau, was ich auch schon mal beobachtet habe, setzt sich nie auf einem Blässhuhnennest. Aber es gibt eben keine Regel außer Ausnahmen in der Natur. Man muss immer mit vielem rechnen, was eigentlich ungewöhnlich ist. Und ja, solche Sachen zu beobachten, sind natürlich dann immer besonders, für einen Biologen sind es immer besonders spannende Sachen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe auch schon viele tolle und ungewöhnliche Dinge draußen gesehen, beobachtet und konnte immer wieder staunen. Und wenn Sie in der Nähe vom Kohlplattenschlag wohnen sollten, planen Sie doch für dieses Wochenende oder in einer der nächsten Wochen mal einen kleinen Ausflug dorthin. Sollten Sie nicht aus der Nähe kommen, dann planen Sie es für einen späteren Zeitpunkt ein, falls Sie mal in der Gegend sind, oder planen direkt eine Reise in die Gegend. Da gibt es mit Sicherheit auch noch viele andere tolle Sachen zu sehen.
Ja, gibt's.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten Sie überzeugen in diesem Podcast. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Lechner. Ich hoffe, wir lesen bald wieder einen spannenden Artikel von Ihnen.
Gerne, ja.
Und jetzt hoffe ich, dass Sie auch bald Gelegenheit finden, wieder rauszugehen und die Natur und die Vogelwelt zu genießen. Damit verabschiede ich mich.
Ja, ich verabschiede mich auch von Ihnen, Frau Krüger. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, ich werde bestimmt rausgehen und werde auch bestimmt bald wieder eine neue Geschichte für Sie schreiben. Ja, vielen Dank für das Gespräch und für das nette Gespräch, genau. Bis dann.
Auf Wiederhören. Jetzt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts. Also kommen wir jetzt vom Speziellen ins Besondere sozusagen. Bei mir ist jetzt Thomas Brandt. Er hat mitgewirkt an unserer Buchreihe Vogelbeobachtungsplätze in Deutschland. Davon gibt es 2 Ausgaben, nämlich einmal 104 Hotspots zwischen Flensburg, Osnabrück und Cottbus und nochmal 87 Hotspots zwischen Dresden, Duisburg und München. Hallo Herr Brandt, würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen, was zeichnet Sie denn als Hotspot-Spezialisten aus?
Ich glaube, das Wesentliche ist, dass ich einen Hotspot betreue, und zwar das Steinrüder Meer, das Umfeld. Und das ist sicherlich eines der schönsten Beobachtungsgebiete in Deutschland, zumindest in Norddeutschland, da kenne ich die meisten. Und ja, ich bin in der ökologischen Schutzstation Steinrüder Meer dort vor Ort tätig, als wissenschaftlicher Leiter, und das schon seit über 30 Jahren. Und ich habe damals diese Serie im Falken mitentwickelt mit zwei Co-Autoren, und daraus ist dann diese ganze Serie und letztendlich auch dieser Doppelband entstanden mit den Vogelbeobachtungsplätzen. Und ja, ist so eine ganz lange Entwicklung, und ich habe von vorne bis hinten das gut verfolgt, und ich glaube, ich habe so einen einigermaßen guten Überblick über die Vogelbeobachtungsplätze in Deutschland.
Das ist ja wunderbar. Wer sich jetzt wundert, dass wir hier den Falken erwähnen, der Falke ist ja seit geraumer Zeit quasi unser Schwesternmagazin. Aus jahrelanger Mitbewerberschaft ist dann irgendwann eine Familie gewachsen. Wir erscheinen im gleichen oder im selben Verlag, in dem auch die Beobachtungsplätze in Deutschland, dass der Doppelband erscheint. Deswegen haben wir hier jetzt auch einen Beitrag sozusagen aus dem Falken. Sehr schön, dass Sie sich da so gut auskennen. Jetzt scheint es ja so, dass es in Norddeutschland mehr Beobachtungsplätze gibt als im Rest der Republik. Ist das so oder täuscht das?
Ich glaube, das ist so. Es gibt in Norddeutschland ja tatsächlich auch mehr Vogelarten und auch mehr Vögel. Wenn man mal so an das Wattenmeer denkt, diese Tausenden, Zigtausenden von Vögeln, die da sind. Es gibt in Norddeutschland, Niedersachsen ist, soweit ich weiß, das vogelartenreichste Bundesland, was die Brutvögel betrifft, in Deutschland. In Süddeutschland ist das etwas weniger. Die naturräumlichen Ausstattungen sind da etwas anders und die sind nicht ganz so vogelaffin. Das ist bei Pflanzen und bei Insekten dafür genau andersrum. Dafür gibt es in Süddeutschland mehr als im Norden.
Da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich in Niedersachsen wohne. Ich habe hier vor der Haustür natürlich auch ein wunderschönes Beobachtungsgebiet, wie unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Leserinnen und Leser wissen. Da schwärme ich ja öfter mal von. Welche Beobachtungsgebiete sind denn Ihr persönlicher Hotspot? Wo fahren Sie am allerliebsten hin und wo beobachten Sie am liebsten Vögel?
Ja, ich glaube, das Wattenmeer ist ganz weit vorne, ohne Frage. Aber das ist ein Riesengebiet und ich glaube, da muss man die guten Stellen kennen. Was mir sehr viel Spaß macht beispielsweise ist Wallnau auf Fehmarn. Sehr gut, weil man durch diese wirklich gute Beobachtungsinfrastruktur sehr nah an die Tiere rankommt, gut beobachten kann, sehr komfortabel beobachten kann. Das ist einfach fantastisch dort. Der Dümmer, also der zweitgrößte See in Niedersachsen. Ich arbeite jetzt nur am größten See in Niedersachsen. Aber das ist dann sehr schön da. Es ist fantastisch, was die Wiesenvogelentwicklung betrifft. Nirgendwo kann man, glaube ich, so gut Uferschnepfen sehen, Brachvögel, Bekassinen, Rotschädel, Kampfläufer hier am Dümmer. Das ist schon wirklich sehr gut. Münster-Rieselfelder ist natürlich eins der Top-Gebiete aus meiner Sicht. Und in Ostdeutschland gibt es ganz, ganz viele schöne Gebiete. Ja, die sind ja fast vom flächendeckend da rund, vor allem im Norden, Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Im Süden gibt es schöne Gebiete, Federsee beispielsweise ist toll. Also es gibt da schon eine ganze Menge toller Beobachtungsgebiete, wo ich auch gerne hinfahre und auch immer wieder hinfahre.
Sind denn diese Beobachtungsgebiete absolute Geheimtipps oder sind die auch für Normalsterbliche erreichbar, ohne jetzt große Vorkenntnisse zu haben, was Beobachtungsgebiete oder was spezielle Vogelarten anbetrifft? Kann man da jetzt auch als Einsteiger sich einfach auf den Weg machen?
Ich denke, einen guten Vogelbeobachtungsplatz zeichnet es eigentlich aus, dass eine gewisse Infrastruktur da ist und somit für alle gut zu beobachten ist. Das heißt also Beobachtungshütten, Beobachtungstürme, eine Wegestruktur, Infrastruktur, die gut ist. Das heißt also, dass die Besucher dann alles erleben können, ohne selber zu stören. Das heißt also ein gelenkter Vogeltourismus, das für mich gehört zu einem guten Vogelbeobachtungsplatz dazu. Und die eben genannten Gebiete, von mir genannten Gebiete, das sind alles welche, die genau solche Besucherinfrastrukturen aufweisen.
Jetzt haben Sie erwähnt, ohne zu stören. Wodurch stören denn Vogelbeobachter die Vögel?
Also es ist ja schon so, als Vogelbeobachter bin ich natürlich erstmal ein Naturnutzer und genauso wie jeder Radfahrer, jeder Angler oder wer auch immer. Und da muss ich aufpassen, dass ich natürlich nicht das störe, was ich eigentlich gerne beobachten möchte und das ich hoffentlich auch schützen möchte als Vogelbeobachter. Und insofern ist es gut, wenn man sich als Vogelbeobachter natürlich auch an die Vorgaben hält, die Wegegebote in den Naturschutzgebieten beispielsweise und so weiter und so fort. Und dann kann man in der Regel auch so beobachten, dass man nicht stört, dass die Tiere zufrieden sind, in Ruhe leben können und man selber mit einem ruhigen Gewissen nach Hause fahren kann. In der Regel ist es dann auch so, dass man viel mehr sieht. Weil wenn sich die ganzen Besucher, auch die Vogelbeobachter, an Wegegebote halten, dann ist es oft so, dass die Vögel sehr viel näher vertrauter sind mit den Besuchern und eigentlich viel näher an die Wege kommen, als wenn man jetzt querfeld einläuft und alles hochschleift. Und fliegt es dann nur weg. Man sieht es ja dann meistens nur von hinten, die Vögel.
Ja, von hinten ist, wie wir alle wissen, das dann auch besonders schwer, Vögel überhaupt zu bestimmen, überhaupt zu erkennen, was wir da aufgescheucht haben. Querfeld einlaufen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist grundsätzlich nicht besonders gut, es sei denn, man hat einen Führer und nimmt an einer geführten Tour teil, die sich dann in speziellen Gebieten aufhält, die sonst für den Publikumsverkehr nicht unbedingt zugänglich sind, aber auf eigene Faust sollte man das natürlich nicht machen. Einfach irgendwo durch die Botanik latschen in der Hoffnung, etwas ganz Besonderes zu sehen. Schafft man das denn oder kann man denn auch wirklich besondere Arten von diesem Wegenetz aus oder von besonderen Beobachtungstürmen aus sehen oder ist man da dann auf die allgemeineren Arten beschränkt?
Ja, es hängt natürlich schon davon ab, wo man gerade ist, in was für einem Gebiet. In der Regel ist es so, dass man diesen Beobachtungshütten oder auf dem Beobachtungstürm ja relativ versteckt sitzt, selber gedeckt sitzt. Das heißt, die Tiere nehmen einen ja gar nicht so als Mensch wahr und auch nicht als potenzielle Bedrohung. Und das heißt, auch scheue Tiere kommen relativ nah an diese Beobachtungshütten heran. Ich denke an die Großtrappen in Ostdeutschland. Und das sind ja wirklich scheue Arten. Aber wenn man in so einem Beobachtungsversteck sitzt, dann hat man durchaus Chancen, die aus relativ kurzer Distanz zu beobachten. Also das funktioniert wirklich gut. Man muss natürlich ganz ohne Frage auch ein bisschen Zeit mitbringen. Rein, raus und dann erwarten, dass man alles gesehen hat, das funktioniert sicher nicht.
Man muss wahrscheinlich auch Ruhe mitbringen. Wenn man sich da eher extrovertiert verhält, wird man auch keine großen Chancen haben, etwas zu beobachten. Also sollte man möglicherweise den USB- oder Bluetooth-Lautsprecher zu Hause lassen. Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was ein absolutes No-Go ist. Ne? Vogelstimmen abspielen und dann hoffen, dass irgendwas antwortet und man das sieht, würde ich jetzt mal tippen, dass man das besser nicht tut.
Genau, es ist sogar verboten. Es ist ja verboten, geschützte Arten ohne besonderen Grund zu stören. Das ist die gesetzliche Vorgabe. Das heißt, einfach nur mal ein schönes Foto machen zu wollen, ist kein vernünftiger Grund in dem Sinne oder im Sinne des Gesetzgebers. Das heißt, Klangattrappen abspielen, nur um dann zu fotografieren oder zu beobachten, das ist nicht gesetzeskonform und ist auch nicht gut, weil man natürlich dann auch eine Störung in die Gebiete bringt. Man darf Klangattrappen abspielen, wenn man kartiert, wenn man sinnvolle Tätigkeiten macht, die dann letztendlich auch dem Vogelschutz zugutekommen. Das macht dann auch durchaus Sinn, aber ansonsten sollte man es tatsächlich nicht tun.
Genau, man stresst nämlich Vögel auch dadurch, wenn man Klangattrappen abspielt. Es gibt Vogelarten, die darauf mit Revierverhalten reagieren beispielsweise und die dann in ihrem allgemeinen Ablauf ihres täglichen oder natürlichen Verhaltens gestört werden, die nämlich vielleicht schon ihr Revier etabliert haben und dann wieder von vorne anfangen müssen oder glauben, sie müssen wieder anfangen, ihr Revier zu verteidigen. All solche Dinge gibt es. Worauf man natürlich auch besonders achten sollte, ist, dass man das, was man einträgt, auch wieder mit nach Hause nimmt. Wir haben uns das hier zur Aufgabe gemacht, immer wenn ich alleine oder mit den Kindern unterwegs bin, dass wir mindestens jeder ein Stück Müll aus der Natur mitnehmen. Was wir so finden, findet man ja leider überall. Vielleicht können Sie sich das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch aneignen, dass Sie nicht nur Ihre eigenen Sachen mitnehmen, sondern vielleicht auch das ein oder andere Überbleibsel von irgendjemand anderem, der etwas hinterlassen hat. Jetzt haben wir gehört, dass in Norddeutschland sich die Vogelarten mehr ballen als im süddeutschen Raum bzw. im Rest der Republik. Woran könnte das denn liegen? Wird in Norddeutschland mehr auf den Vogelschutz geachtet als anderswo? Oder kommen die hier natürlicherweise eher hin, weil sie hier auf dem Zug rasten oder hier vermehrt Brutgebiete haben?
Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich die Lebensraumvielfalt. Wir haben ja hier im Norden Deutschlands von hohen Mittelgebirgen, denken wir an den Harz, bis zum Battenmeer ganz vielfältige Lebensräume. Wir haben die niedersächsische Geestlandschaft, wir haben große sandige Gebiete in Brandenburg, wir haben Küstenwälder und so weiter. Dann gehen natürlich auch die Vogelzuglinien mehr über Norddeutschland bzw. entlang des Wattenmeers und der Nordseeküste. Und letztendlich ist es so, der norddeutsche Raum ist auch weniger dicht besiedelt. Das heißt also, da sind die Schutzgebiete ohne Frage größer, die Rückzugsräume sind größer und das ermöglicht natürlich auch den scheueren Arten, dann hier Rückzugsräume zu finden.
Wenn wir jetzt losgehen, was sollte man denn da mitnehmen? Ein Fernglas wahrscheinlich. Braucht man noch irgendetwas?
Das ist das Schöne an Vogelbeobachtung, man braucht nicht viel. Man braucht eigentlich tatsächlich nur ein Fernglas und ja, vielleicht noch was zu essen und zu trinken. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und ja, Fernglas ist natürlich unerlässlich. Und wenn man ein bisschen mehr einsteigen will, ist es natürlich schon sinnvoll, ein Spektiv, also ein Fernrohr mitzunehmen, weil man dann die Möglichkeit hat, Tiere auch aus, also Vögel natürlich und andere Tiere, aus viel größerer Distanz zu beobachten als mit einem Fernglas.
Schleppen Sie heutzutage noch ein Bestimmungsbuch mit? Haben Sie das alles im Kopf oder nutzen Sie ganz neue Technologien wie beispielsweise Bestimmungs-Apps?
Also ich darf mich glücklich schätzen, dass ich es im Kopf habe in der Regel. Also muss schon viel passieren, dass ich es nicht erkenne oder auch an der Stimme nicht erkenne. Aber grundsätzlich empfehle ich meinen Kollegen, die noch nicht ganz so lange im Geschäft sind, dass sie dann Apps mitnehmen. Die haben das dann auf dem Handy. Die haben dann eben den Svensson-Vogelbestimmungsbuch dann auf dem Handy. Habe ich übrigens auch, benutze ich kaum, aber ja, das ist schon sinnvoll, Bestimmungsbuch haben die meisten immer noch im Auto liegen tatsächlich. Das kann immer noch mal sein, dass man es braucht. Aber natürlich, schon so. Wer so als Einsteiger unterwegs ist, der soll auf jeden Fall ein Bestimmungsbuch oder mindestens eine Bestimmungs-App dabei haben.
Ja, da kommt man auf jeden Fall schon relativ weit mit. Büchern auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch immer eins im Handschuhfach liegen, zum Fernglas zusätzlich. Wer weiß, wofür man es mal braucht. Manchmal sieht man dann doch irgendetwas, was einem nicht permanent geläufig ist. Also gerade hier in Niedersachsen sieht man dann manchmal ja auch Kuriositäten, die man nicht alltäglich vor der Linse hat. Und jetzt muss ich mich mal outen, ich habe nicht so ein wahnsinnig gutes Gehör. Ich muss manchmal mir tatsächlich nochmal bei einigen Arten, wo es zweifelhaft ist oder wo man gutes, besseres Gehör braucht, um zwei Arten zu unterscheiden, mir das auf dem Handy abspielen, um dann wirklich zu entscheiden, welche es ist. Da gibt es Leute, die können das ganz gut, sie offensichtlich auch. Sie sind auch jemand, der Vogelstimmen sehr gut erkennt. Also mir sind natürlich viele geläufig, aber bei manchen versagt mein Tongedächtnis manchmal etwas. Jetzt gibt es diese Buchreihe ja schon relativ lange, haben Sie gesagt. Sie haben ja nicht angefangen, Bücher zu schreiben, sondern sind schon langjähriger Autor beim Falken und haben da Beobachtungsgebiete immer mal vorgestellt. Richtig?
Das ist richtig. Wir haben also 2004 damals angefangen mit dieser Serie Vogelbeobachtungsplätze. Und ich glaube, das Dezemberheft 2004 war das erste mit dem Müritz. Da haben wir den Müritz als Beobachtungsplatz vorgestellt, ja. Das zweite war ein Heimspiel, kann ich mich noch erinnern, das war Steinhuder Meer. Und dann sind wir natürlich, wir waren zu dritt damals, weit gereist, immer wieder Wochenenden dann verbracht an den einzelnen Vogelbeobachtungsplätzen, um die dann beschreiben zu können. Und die nachfolgenden Kollegen, die es fantastisch machen, wie ich meine, die machen es, glaube ich, genauso.
Zeit für einen kleinen Werbeblock. Wenn Sie an den beiden hier besprochenen Bänden über Vogelbeobachtungsplätze interessiert sind, dann schauen Sie doch gerne mal auf www.humanitas-versand.de vorbei. Dort können Sie die beiden Bände nämlich vorbestellen, die aller Voraussicht nach im Mai 2025 erscheinen werden. Der Einzelpreis der Bände beträgt 26,95 Euro. Wer aber richtig sparen möchte, greift auf das Set mit beiden Bänden zurück. Das kostet nämlich 39,95 Euro. 191 Hotspots auf über 900 Seiten hat man dann auf einen Blick vereint. Das lohnt sich. Schauen Sie also gerne auf www.humanitas-versand.de vorbei und suchen dort nach empfehlenswerte Vogelbeobachtungsplätze in Deutschland. Und jetzt weiter im Podcast.
Jetzt sind wir ja mitten im Frühling, also momentan ist viel los. Lohnt es sich denn das ganze Jahr über Beobachtungsplätze anzusteuern oder konzentriert man sich da am ehesten auf den Frühling und den Herbst?
Auch wieder sehr unterschiedlich, je nach Beobachtungsgebiet. Es gibt Gebiete, die im Winter interessanter sind als im Sommer, zweifellos. Und ja, wenn ich das jetzt so sehe in meiner Heimat, das ist jetzt gerade natürlich die beste Zeit, ohne Frage. April ist der tollste Monat, den es gibt für Vogelbeobachtungen. Dann kommt der Mai. So, und dann irgendwann mal wird es ein bisschen stiller, ohne Frage. Aber wenn man beispielsweise mal ins Wattenmeer geht, da brummt ja das Leben erst richtig dann so im August, wenn dann die Tausend von Knutz da durchziehen, diese riesen Wolkenbündel. Das ist ja phänomenal schön. Und das ist in anderen Gebieten vielleicht schon ein bisschen ruhiger. Und irgendwann mal geht es dann wieder los, dass die Gastvögel aus dem Norden Europas oder aus Sibirien dann kommen, beispielsweise an Dömerstein oder mehr auch an die Küste, wo auf einmal Hunderte, Tausende von Gänsesägern auftauchen, wo dann viele hundert Zwergsäger dann plötzlich rasten und so weiter. Das ist wirklich je nach Gebiet sehr unterschiedlich und ich glaube, die meisten Gebiete haben so ihre besten Zeiten. Es gibt wenige, die vielleicht ganzjährig, also so 12 Monate, richtig gut sind. Ich glaube, aber man kann ja ein bisschen variieren. Man will ja auch nicht jedes Mal an dieselbe Stelle fahren, denke ich.
Nö, ich glaube auch, dass man sich ab und zu mal was Neues gönnen darf. Wenn ich jetzt meinen Sommerurlaub plane und mir die beiden Beobachtungsgebietbände mitnehme, wo fahre ich denn am besten hin? Was mache ich denn im Sommerurlaub am besten, wenn ich nebenbei auch noch ein paar Vögel in Deutschland beobachten möchte?
Ja, also ich glaube, im Sommerurlaub würde ich an die Nordseeküste fahren und auf dem Rückweg über Wallnau.
Das ist ja schon mal ein super Tipp. Also wer jetzt noch seinen Sommerurlaub planen möchte innerhalb Deutschlands, der kann sich entweder das Band zulegen, das entsprechende, das wäre nämlich das 104 Hotspots zwischen Flensburg, Osnabrück und Cottbus. Da werden Sie auf jeden Fall detaillierte Anfahrtswege finden und Beschreibungen, was es da zu sehen gibt. Also kann man das auf jeden Fall zwischen Baden und anderen Aktivitäten einplanen, auch nochmal das Fernglas rauszuholen. Was ist denn Ihr persönlich spannendstes Erlebnis? Gibt es da überhaupt eins? Ich bin das auch schon oft gefragt worden. Mir fällt das immer ganz schwer, das zu beantworten.
Bei mir ist es eigentlich gar nicht unbedingt so eine besondere Art oder eine besonders seltene Art. Bei mir sind es eigentlich schöne Beobachtungen von durchaus Arten, die gar nicht so selten sind. Also ich glaube, mein tatsächlich schönstes Erlebnis ist beim starken Gewitterschauer im Wald, wo plötzlich eine Waldschnepfe neben mir auffliegt aus 1 Meter Entfernung und trägt tatsächlich, wie es in alten Büchern beschrieben ist und oft nicht geglaubt wurde, tatsächlich ihr Küken weg. Und landet dann irgendwie so 10, 15 Meter entfernt von mir mit diesem Küken. Die anderen 3 kleinen Küken, gerade frisch aus dem Ei geschlüpft, lagen noch im Nest. Also das war so eine Sache, das hat man gelesen, man hat es mal geglaubt, mal nicht. Aber ich habe es dann gesehen und das war ein tolles Erlebnis. Also das war wirklich so überraschend vor allem und so unerwartet. Man ist ja nicht extra losgegangen, eine Waldschnepfe auf ein Nest zu sehen. Das funktioniert ja in der Regel auch nicht. Also das war schon ein tolles Erlebnis für mich so. Und das war wirklich in einem ganzen normalen Buchenwald und kein besonderer Beobachtungsplatz. Das war eigentlich so, ja, eine tolle Zufallsbeobachtung, aber die ist hängen geblieben.
Das ist wunderbar. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz guter Tipp. Es gibt nämlich überall was zu sehen. Es gibt natürlich besondere Beobachtungsplätze, wo man spezielle Arten sehen kann, wo man viele verschiedene Vogelarten sehen. Aber man kann durchaus auch an keinem besonderen Platz ganz besondere Dinge erleben. Das heißt, es lohnt sich immer rauszugehen, es lohnt sich immer, das Fernglas mitzunehmen und aufmerksam und neugierig zu bleiben. Das ist nämlich auch mein Fazit. Ich habe auch schon viele schöne Sachen erlebt. Manchmal sind es auch relativ banale Sachen. Ich habe es gerade in einem anderen Interview schon mal erwähnt. Eins meiner schönsten Erlebnisse oder berührendsten, bewegendsten Erlebnisse ist tatsächlich die Stockentenmutter gewesen, die ihre Küken mit dem klassischen verletzten Entleinspiel vor einem Mink bewahrt hat, die nämlich direkt vor meinem Bürofenster eine große Show abgezogen hat und ich es tatsächlich selber auch geglaubt habe und ganz entsetzt beobachtet habe, wie die arme Entenmutter jetzt gleich von dem Mink gefangen wird und dann im letzten Moment aus dem Wasser aufgestanden ist, gestartet ist und die Küken in der Zwischenzeit ins dichte Schilf geschwommen waren. Also das war faszinierend zu beobachten. Ich hatte schon gedanklich mir überlegt, was ich bloß mit dem verwaisten Küken anstellen soll. Aber das war natürlich überhaupt nicht notwendig und dieser Mink ist dann frustriert von dannen gezogen. Also manchmal sind es wirklich die Sachen, die so nah sind und es müssen nicht immer spezielle Arten sein, um ganz besondere Erlebnisse zu haben. Glauben Sie, dass Vogelbeobachtung oder das Interesse für Vogelbeobachtung und gerade auch das Bewerben von solchen besonderen Beobachtungsplätzen dazu beiträgt, dass Menschen sich für den Vogelschutz interessieren und sich dafür engagieren?
Ach ja, das glaube ich ganz sicher. Das zeigt es ja auch. In dem Gebiet, in dem ich arbeite, da haben wir eine gute Infrastruktur für Vogelbeobachter. Diese Leute kommen, die Leute sind berührt von diesen Vogelmengen, von dieser Artenvielfalt. Und ich bin ganz sicher, dass die auf jeden Fall nicht nur das Herz geöffnet haben für Vögel, sondern sich auch hinterher für den Vogelschutz einsetzen. Das glaube ich schon.
Also ist definitiv positiv, solche Plätze auch zu bewerben, in gewissem Maße natürlich, damit die Leute eben auch vor Ort sehen können, was schützenswert in unserer wunderschönen Natur und an unserer wunderschönen Biodiversität ist, an unserer Artenvielfalt. Denn was man nicht kennt, ist einem meistens auch nicht ganz so wichtig. Deswegen, wenn Sie rausgehen, nehmen Sie doch mal jemanden mit, der sich dafür vielleicht noch nicht begeistern kann, der vielleicht noch kein enthusiastischer Vogelbeobachter oder keine enthusiastische Vogelbeobachterin ist. Vielleicht können Sie ja noch jemanden begeistern, sich unserer wunderschönen Vogelwelt zumindest so weit zu öffnen, dass sie irgendwo im Herzen Platz findet und bei nächster Gelegenheit vielleicht auch irgendeinen kleinen Beitrag zum Vogelschutz leistet. Was ist denn Ihr spezielles Anliegen an die Vogelbeobachter? Haben Sie irgendetwas, was Sie den Leuten mit auf den Weg geben möchten?
Ja, wichtig ist schon, dass sich die Vogelbeobachter an die Gebote halten, an die Spielregeln halten, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen. Und ja, es gibt natürlich auch immer wieder ein paar schwarze Schafe, die es eben nicht tun. Die meinen, sie müssen die Wege verlassen und müssen den Vögeln hinterher stalken. Das sollte man nicht tun, darf man ja auch nicht tun in der Regel. Und ja, das ist schon ein Anliegen, dass die Leute sich dann entsprechend diszipliniert in der Landschaft bewegen. Das finde ich, ist schon eine berechtigte Forderung, glaube ich auch.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, man sollte sich immer so verhalten, wie man sich möglichst auch selber zu Hause verhalten würde. Also mit, oder wenn man auch möchte, dass man einem selber begegnet, mit Respekt und nötiger Sorgfalt der Natur gegenüber natürlich. Alles andere habe ich ja schon erwähnt.
Also was vielleicht nochmal schön wäre zu erwähnen, dass es wirklich sehr viele junge Ornithologen gibt, die auch dazu noch richtig gut sind. Sie sind nicht nur begeistert, sondern die sind auch wirklich so in der Sache drin, so in der Materie drin, dass sie wirklich auch richtig gute Ornithologen sind. Und das freut mich sehr. Sie sind teilweise viel besser als die ältere Generation, was Vogelbestimmung betrifft und was ihr Können betrifft, weil sie wirklich sich viel Mühe geben, auch die moderne Technik nutzen und so weiter. Das finde ich wirklich ziemlich gut. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich junge Leute bei uns im Gelände sehe, die da mit Fernglas und Spektiv stehen Und ja, das ist die Zukunft auch des Vogelschutzes und der Ornithologie und der Hobbyornithologie. Und da freue ich mich wirklich immer wieder.
Oh, da kann ich mich anschließen. Da freue ich mich auch. Das ist ja auch etwas, was wir im Speziellen begrüßen und fördern, wenn sich auch jüngere Leute für das Vogelbeobachten und für Vögel im Allgemeinen interessieren. Geht ein kleiner Gruß raus an unsere kleine, aber feine Fangemeinde aus München, die auch immer ganz aufmerksam mithören und die sich da auch begeistern und unter denen es schon Spezialisten und noch ein paar Einsteiger gibt. Also macht weiter und vielleicht findet ihr ja auch einen schönen Beobachtungsplatz in einem der Wände, den ihr uns mal empfehlen könnt.
Ja, da gibt es ja ganz sicher richtig gute Beobachtungsplätze im Süden Deutschlands, in den Alpen beispielsweise, wo man ja auch Arten sehen kann, die man im Norden nicht sehen kann. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja sehr toll. Ist vielleicht mit ein bisschen mehr Schweiß verbunden, wenn man da Vögel beobachtet in den Bergen als hier im flachen Land. Aber natürlich, also fantastische Gebiete da auch.
Wenn Sie jetzt aus Norddeutschland kommen, was ist denn Ihr Vogel, den Sie gerne im Süden sehen, über den Sie sich besonders freuen?
Es gibt einen, über den ich mich besonders freuen würde, weil das ist die einzige Art, die ich noch nicht gesehen habe von den deutschen Brutvögeln, und zwar Auerhuhn tatsächlich. Habe ich noch nie gesehen, mein ganzes Leben noch nicht. Ich bin in Skandinavien, offensichtlich habe ich Talent, um die herumzurennen. Ist tatsächlich die einzige Vogelart in Deutschland, die ich noch nicht gesehen habe. Und doch, die würde ich ganz gerne nochmal sehen. Das muss ich irgendwie auch nochmal hinkriegen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne, besondere Art. Also wer da einen guten Tipp hat, wo man mit großer Sicherheit Auerhühner sehen kann, der kann uns das ja mal zukommen lassen. Wir leiten das sehr gerne weiter. Und jetzt hoffe ich, dass wir Ihnen ein paar Anregungen gegeben haben, ein paar Tipps und Tricks, ja, vielleicht auch. Und ich hoffe, Sie schnappen sich jetzt Ihr Fernglas und gehen raus, finden selber ein Beobachtungsgebiet, lassen sich von uns eins empfehlen und sehen etwas Besonderes. Auf Wiederhören.
Ja, danke schön, auf Fisch.
Das war unser Podcast. Zu Gast diesmal bei Dr. Nina Krüger waren Franz Lechner und Thomas Brandt. Die technische Überarbeitung übernahm Fabian Kaschinski. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 3 2025, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Hier gibt's auch tolle Kennenlernangebote für mögliche Neuabonnenten. Schauen Sie da gerne mal vorbei. Das war's dann für heute. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.